Wir schreiben das Jahr 2026. Wir sind mitten in der zweiten Staffel von Welle Lernen Digital. Und der Schwerpunkt der heutigen Folge lautet Prüfungen in der Kultur der Digitalität. Herzlich willkommen, sagt Jöran Moos-Mehrholz. Wir beginnen mit einer Veranstaltungseinladung der besonderen Art. 3 Jahre nach Beginn des Kompetenzverbunds Lernen Digital lädt das Projekt am 26. und 27. März 2026 zum Lernen Digital Dialogforum ein. Das findet statt im Café Moskau in Berlin. Und die Veranstaltung richtet sich an Vertreterinnen aus Wissenschaft, aus den Landesinstituten und Qualitätseinrichtungen, aus den Kultusministerien der Bundesländer und natürlich nicht zuletzt aus der Schulpraxis. Die Idee ist, dort viele Gelegenheiten zu bieten, um gemeinsam Ergebnisse, Erfahrungen und Impulse aus 3 Jahren ko-konstruktiver Zusammenarbeit im Kompetenzverbund zu reflektieren. Details dazu stehen auf der Website lern.digital, die wir natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken. Eine kurze Vorschau auf das Ende dieser Episode. Wir haben am Ende dieser Episode die erste Hälfte von Staffel 2 unserer kleinen Podcast-Reihe erreicht und für die zweite Hälfte haben wir uns was Besonderes vorgenommen. Mehr dazu als kleiner Spoiler am Ende dieser Folge. Wir springen gleich rein in unser Thema Prüfung in der Kultur der Digitalität. Dafür habe ich mich mit 2 Menschen zusammengesetzt. Das sind Christian Albrecht und Heike Flemming, die ich kurz vorab vorstellen möchte. Dr. Christian Albrecht ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der FAU Erlangen-Nürnberg. Er ist zudem Gründungsmitglied des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur und auch in dieser Funktion Co-Herausgeber des Buchs Wege zu einer zeitgemäßen Prüfungskultur, Grundlagen und Praxisbeispiele. Zudem ist er auch noch Lehrer für die Fächer Deutsch und Geografie am neuen Gymnasium Nürnberg. Der zweite Gast, Heike Flemming, ist Lehrerin für die Fächer Deutsch und Englisch am Regio Montanus Gymnasium in Haßfurt. Sie ist die Fachschaftsleitung für das Fach Deutsch und über die Schule hinaus Referentin für digitale Bildung und Medienerziehung im Referentennetzwerk Unterfrankens. In unserem Gespräch gleich geht es um Erlaubnisräume und Vernetzungsräume. Und apropos Räume, mitten im Gespräch hört man dann einmal im Hintergrund das vielleicht authentischste Geräusch, was man sich so für einen Podcast aus einer Schule vorstellen kann, nämlich einen Schulgong. Das nur vorweg, damit ihr einordnen könnt, woher plötzlich dieses Geräusch mitten im Podcast kommt. Heike, Christian, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, dieses Gespräch mit mir zu führen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
In der Reihe gibt es immer eine Frage zum Einstieg, die ganz unterschiedlich beantwortet wird. Ich stelle sie als erstes mal Heike. Erinnerst du dich an einen Moment in letzter Zeit, vielleicht auch schon länger her, in dem du gedacht hast, ja, genauso wie hier müsste Lernen doch eigentlich immer sein?
Ja, ich habe über diese Frage relativ lange nachgedacht und dann sind mir natürlich bei dem langen Denken 1000 Momente eingefallen. Aber jetzt kann ich mich nur auf einen fokussieren und da würde ich tatsächlich den Podcast-Workshop aus dem letzten Jahr und dann auch in Folge, also was danach passiert ist bei uns an der Schule, aufgreifen wollen. Wir haben einen Podcast-Workshop gemacht für Lehrkräfte eigentlich, weil wir schulinterne Fortbildung machen wollten und uns den Podcast so in den Fokus genommen haben und da bei diesem Workshop haben wir auch Schülerinnen und Schüler eingeladen und haben gemeinsam uns das Medium erstmal erarbeitet. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, weil also tatsächlich die Unterschiede so groß waren bei der Kenntnis, ne, von dem Medium. Und wir haben uns dann verschiedene Podcasts angehört, sozusagen als Einstieg. Und es war eine sehr, sehr schöne Lernerfahrung, da gemeinsam Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler nebeneinander zu sehen, wie sie dann über die Podcasts erstmal reden, welche ihnen gefallen haben und welche sie sich selber anhören würden. Und dann in der Folge haben sie eben auch ein eigenes Podcast-Konzept entworfen. Und das war sehr schön zu sehen, wie das so nebeneinander vertrauensvoll, eigenverantwortlich und so kreativ einherging. Und dann in der Folge sind eben auch dann noch in diesem Schuljahr eine Podcast-Schulaufgabe entstanden, die darauf quasi aufgebaut hat. Und wir haben auch noch ein Schulprojekt gemacht, Podcast-Schulzeit, ein RMG-Podcast. Und das war eigentlich eine sehr schöne, runde Sache.
Klingt nach einer Lerngemeinschaft.
Genau, also das war so ein bisschen der der Vorteil von diesem Ganzen war einfach die Multiplikation. Das ist überall gelandet bei den Schülerinnen und Schülern, die ja auch in dem Podcast-Projekt dann dabei waren. Und auch im Kollegium hat sich's multipliziert, weil es eine schöne Lernerfahrung war, ne? So eine eigene Idee zu haben, weil man ja erstmal darauf aufbaute, was macht mir Spaß, und danach schaut, was kann man dabei lernen, und dann eben guckt, wie kann ich jetzt das in eine Prüfung umwandeln eventuell, die von Schülern was abverlangt, was normalerweise auch ich vielleicht abverlangen würde, aber eben ergänzt durch viele, viele weitere Kompetenzen. Und das war ganz schön.
Christian, was ist dir eingefallen?
Ja, ich habe auch wie Heike lange nachgedacht, welche Situation jetzt besonders eindrücklich für mich war. Es gab auch einige. Die letzte, die ich hatte, war eine Erfahrung mit einer 5. Klasse, die ich in Deutsch unterrichtet hatte, mit der ich ein Märchenprojekt gestaltet hatte. Und wir hatten Märchen gelesen, wir hatten Märchen geschrieben. Das Ziel war dann ein großer Märchenvorleseabend für die Eltern, die dann in die Schule kamen. Und wir dann im Nachgang noch die Märchen verfilmt hatten und eine Märchen-Webseite gestaltet hatten. Also ein ganz vielfältiges Projekt eigentlich. Und die Prüfungsleistung war da gar nicht so, die stand gar nicht im Mittelpunkt. Ich meine, es war dann eine reguläre Schulaufgabe, wo wir Märchen auch nochmal geschrieben haben. Aber ich glaube, das, wo ich mir gedacht habe, so sollte Lernen immer sein, war eben dieses projektorientierte Setting, wo die Schülerinnen und Schüler ganz selbstständig und selbstbestimmt zusammengearbeitet haben in Gruppen alleine, je nachdem, wie es die Situation verlangt hat. Und wo meine Rolle auch eine ganz andere war, eben nicht die des Wissensvermittlers, sondern tatsächlich des Lernbegleiters, wo ich Feedback geben konnte, wo keiner von uns eigentlich wirklich die Noten jetzt da im Vordergrund stehen hatte. Das fand ich eine sehr schöne Erfahrung. Also ich glaube, meine Antwort wäre immer dann, wenn ich keine Noten geben muss und in projektorientierten Settings arbeiten darf, dann denke ich mir, genauso müsste Lernen immer sein.
Danke für eure Geschichten, die ihr geteilt habt. Ich würde gerne mit euch erstmal jetzt so einen Überflug über das Thema machen, bevor wir in die Details reingehen. Also wir haben ja hier eine sehr vorgebildete Zuhörerinschaft, würde ich mal behaupten. Also die haben irgendwie schon mal was von der Kultur der Digitalität gehört und die wissen, dass das Thema Prüfungen neu gestalten auf der Agenda steht. Insofern würde ich gleich eine fortgeschrittene Frage an euch stellen. Wie würdet ihr jemandem, der das vielleicht in der Zukunft hört, erklären, dass Anfang 2026 doch ein Thema Prüfungen in der Kultur der Digitalität für Bildungssystemmaßstäbe sehr schnell auf die Agenda gekommen ist? Also ich würde tatsächlich sagen, wenn man guckt, vor 10 Jahren hätte ich nicht viel Hoffnung gehabt, dass wir das größer diskutieren. Jetzt haben wir es eigentlich zumindest mal in jedem zweiten KMK-Papier irgendwo prominent drin stehen. Wir haben Podcasts, die wir dazu machen. Wir haben ein Institut, was gegründet wurde. Wir haben Stiftungen, die sich dem Thema annehmen. Woher erklärt ihr euch, dass sich dann doch an dieser Stelle im System relativ schnell Bewegung oder zumindest Bedarf für Bewegung ergeben hat? Heike, magst du wieder anfangen?
Ja, also was ich wahrgenommen habe, das Thema an sich beschäftigt mich ja schon sehr lange, weil ich schon lange mich in der Welt selber bewege. Und ich glaube, daher kommt auch die Bedeutung bei mir schon, hat schon vor einigen Jahren einfach an Relevanz gewonnen. Aber ich glaube, dass jetzt in den letzten Jahren so stark zugenommen hat, hat viel damit zu tun, dass eben jetzt auch relativ in vielen Schulen, zumindest in Bayern, auf jeden Fall einfach Zugang gab, ne? Also die Geräte, die auf den Markt geworfen wurden in die Klassen durch auch das Programm Digitale Schule der Zukunft, da waren jetzt plötzlich Zugänge für alle da. Es wurde auch WLAN ausgebaut an vielen Schulen, und das, was dann noch dazu kam in den letzten 3 Jahren, war, glaube ich, einfach KI, und dadurch wurde das so beschleunigt, dieser ganze Prozess, dass man einfach ja irgendwie auch in die Handlung kam und kommen musste. Und ich glaube, was auch eine ganz wesentliche Rolle spielt, ist zumindest in meiner Wahrnehmung Social Media und die Beschäftigung aller Menschen einfach mit Bildungsprozessen. Also sie nehmen ja, wir haben ja auch viele, viele Influencer in den letzten Jahren dazu gewonnen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, und da kommt man auch auf niederschwelligem Niveau an diese Problematiken heran. Und ich glaube, dadurch kommen auch die Themen so in so eine breite Öffentlichkeit, wo dann einfach auch Diskurse entstehen. Und die Frage aufkommt, wenn wir jetzt Produkte entwerfen sollen in der Schule, wenn wir kompetenzorientiert arbeiten sollen, warum ist dann die Prüfung immer noch so, wie sie ist aktuell? Und da müssen wir eigentlich was tun.
Christian, was würdest du ergänzen?
Ja, also tatsächlich wirklich ergänzen und gar nicht so eine andere Richtung einschlagen, als Heike es gerade getan hat, sondern ich glaube auch, dass so der Grund dafür, dass es jetzt so schnell ging, in einem Prinzip liegt, das schon ganz alt ist. Also ich argumentiere jetzt mal so aus didaktischer Perspektive, da gibt es ja so dieses Constructive Alignments. Das ist jetzt nichts, was irgendwie besonders neu ist. Heißt, du hast ja schon gesagt, es gibt die, ja, deine Hörerinnen und Hörer sind...
Erklär's für mich.
Aber ich erkläre es trotzdem. Also runtergebrochen heißt, dass die Kompetenzen und die Wissensbestände, die man sich im Unterricht erarbeitet oder die man im Unterricht erwirbt, dass die sich irgendwie auch in den Prüfungen widerspiegeln müssen und umgekehrt. Also das, was ich in den Prüfungen verlange von meinen Schülerinnen und Schülern, das müssen sie auch im Unterricht erwerben können. So, und jetzt glaube ich, dass, und das galt schon zu Zeiten der Buchkultur. So. Und ich glaube jetzt aber, dass im Zuge der Digitalisierung und in der Kultur der Digitalität jetzt zunehmend intensiv diskutiert wurde, welche Wissensbestände und welche Kompetenzen denn überhaupt noch irgendwie reproduziert werden müssen, welche vielleicht reformiert werden müssen, welche als dysfunktional verworfen werden müssen, welche vielleicht auch gänzlich neu aufgewerben müssen. Und da hat jetzt der Paradigmenwechsel der Digitalisierung sich in einem viel schnelleren Tempo ereignet als alle anderen Paradigmenwechsel vor ihm. Und ich glaube, dass sich da dann relativ schnell erwiesen hat, dass wenn ich zeitgemäß unterrichten möchte, wenn ich digitale Kompetenzen, also auch fachliche digitale Kompetenzen, überfachliche digitale Kompetenzen berücksichtigen möchte, dass das nicht zu den traditionellen Prüfungsformaten passt. Und die haben sich dann meines Erachtens als Flaschenhals erwiesen, also als Flaschenhals für Unterrichts- und Schulentwicklung. Ja, also alles, was irgendwie nicht in den Prüfungen, sich nicht in den Prüfungen abgebildet hatte, tat sich dann auch im Unterricht schwer. Und ja, wenn man Unterricht aber irgendwie zeitgemäß gestalten und entwickeln möchte, dann muss man eben da auch an diesen Flaschenhals ran, den weiten oder abschlagen.
Ich würde euch gerne um Veranschaulichung exemplarischer Natur bitten. Ich weiß nicht, ob mein Denken zu naiv ist. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, vielleicht so ein Negativbeispiel oder ein Positivbeispiel sozusagen, also wo man sehen kann aus heutiger Praxis heraus, wie weit da schon verbreitet ist oder überhaupt nicht sinnvoll ist, in Sachen, was Prüfungen tatsächlich für eine Kultur der Digitalität oder für auch den alten Anspruch der Lernförderlichkeit leisten können. Ein Positivbeispiel, ein Negativbeispiel, ihr müsst euch nicht an diese Logik von mir halten. Ne? Hauptsache, ihr beschreibt was, was wir jetzt in der Schule schon sehen könnten. Zum Beispiel für mich als denjenigen, der ja in der Schule immer nur kurz zu Besuch ist. Jetzt habe ich zweimal schon Heike den schwarzen Peter mit dem Anfang gegeben. Christian, magst du anfangen?
Ja, ich fange mal mit dem Negativbeispiel an. Eine zeitgemäße Prüfungskultur bedeutet ja nicht nur, dass wir irgendwie jetzt digitale Medien einsetzen oder digitale Kompetenzen in die Prüfungen aufnehmen, sondern geht ja viel weiter darüber hinaus. Und ich glaube, in dem Zuge wurde jetzt auch, vielleicht war es gar nicht allen bewusst, dass es auch ein Phänomen der Digitalität ist, aber es wurde ja darüber diskutiert, dass eben unangekündigte Leistungsnachweise abgeschafft werden sollen. So, jetzt in Bayern war das so, dass es nicht vom Kultusministerium vorgegeben wurde, aber die Schulen haben die Möglichkeit, auf unangekündigte Leistungsnachweise, also vor allem kleine Leistungsnachweise wie Stehkraftaufgaben zu verzichten. Was jetzt aber in meiner Beobachtung dazu geführt hat, dass Lehrkräfte teilweise sagen, okay, wir verzichten auf kleine angekündigte Leistungsnachweise, schreiben dafür dann angekündigte Kurzarbeiten und die können laut Prüfungsordnung einen Inhalte von bis zu 10 Schulstunden, wenn ich mich nicht irre, zum Inhalt haben. Und diese Stehgreifaufgaben, die eben nicht angekündigt waren, da durften nur die letzten 2 Stunden abgeprüft werden. Und das hat jetzt dann irgendwie dazu geführt, bei, also so ist meine Beobachtung, jetzt nur anekdotische Evidenz, dass diese Reform mit einer guten Intention dann durch diese angekündigten kleinen Leistungsnachweise hochskaliert wurde. Und dass dann plötzlich in Nebenfächern relativ große Leistungsnachweise geschrieben wurden, die schon wie eine kleine Schulaufgabe waren. Und die Idee dahinter, dass also man kündigt Leistungsnachweise an, um Prüfungsangst und Stress zu nehmen, um lernförderliche Formate zu entwickeln, dass das eigentlich konterkariert wurde dadurch. Und ja, in Summe hat dann oder würde dann diese Praxis dann den Prüfungsstress für Schülerinnen und Schüler noch deutlich erhöhen. Von daher ist diese ja, falsch umgesetzte Reform ein Negativbeispiel für mich.
Wie wollt ihr weitermachen? Wollt ihr erst schlechte Beispiele sammeln?
Ja, also ich könnte da anknüpfen. Ein Klassiker der Negativbeispiele ist die, der ja auch viel diskutiert wird, wie die Zukunft aussieht, ist die W-Seminararbeit, ne, in der bayerischen Oberstufe, die ja die klassische schriftliche Hausarbeit ist und die halt zunehmend in Schwierigkeiten kommt, weil da eben wenn die Aufgaben so gestellt sind, dass man da mit KI in großen, großen Anteilen arbeiten kann und dann eben die Überprüfung nicht mehr garantieren kann, dass da eine Gerechtigkeit und eine Validität vorhanden ist, dann gibt es halt viele Probleme. Also viele Lehrkräfte beschreiben das auch als große, große Herausforderung, weil sie
Eine Zeit lang war das noch in den Anfängen der Entwicklung, war das ja noch so, dass man noch so mit so Regionalfragen, ne, die KI nicht kannte, da konnte man sich noch so behelfen. Und das wird halt zunehmend schwieriger. Und das ist so eigentlich das größte Beispiel. Wie geht man damit um? Welche Leistungen prüft man jetzt? Wie viel Gespräch kann man ersetzen oder wie viel schriftliche Arbeit kann man ersetzen durch Gespräch, durch Feedback, durch Prozessorientierung? Und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen fürs nächste Schuljahr, da genau dahin zu gehen, wo es weh tut und da ein W-Seminar anzubieten. Und wir wollen uns gute Lehrerbilder im Netz anschauen. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass wir da so viel in die direkte Forschung reingehen müssen, dass da eigentlich mit KI nur im Sinne eines Werkzeugs umgegangen werden kann. Also wir wollen uns Lehrer-Influencer-Lehrerbilder anschauen und die mit eigenen Lehrerbildern und Vorstellungen von einer guten Lehrkraft vergleichen. Und da ist meine Hoffnung, dass wir das gut hinbekommen dann. Das Problem schriftliche Hausarbeit plus Reflexion plus Prozessorientierung irgendwie so zu lösen, dass da ein guter, lernwirksamer Prozess dabei rauskommt. Ja.
Jetzt bist du sogar schon so konstruktiv beim Negativbeispiel unterwegs.
Ja.
Hast du noch ein extra Beispiel für einen Ansatz, den es jetzt schon gibt?
Ja, und zwar habe ich vor ein paar Jahren so ein Literaturgespräch initiiert. Also das war eine Projektarbeit auch in der Oberstufe und die hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Da haben wir uns in drei Wochen vorgenommen, eigentlich als Produkt eine Audioaufnahme zu machen, wo die Schüler über ein selbstgewähltes Werk ihrer Wahl aus den letzten 5 Jahren gemeinsam sprechen und vorher halt in den 3 Wochen das gemeinsam erforschen. Und da gab es verschiedene Aufgaben, es war projektorientiert angelegt. Und ich habe dann immer einmal die Woche diesen Prozess begleitet mit so Feedback-Schleifen. Und das Produkt am Ende, das war eine Audioaufnahme von 10 Minuten, in der dann jeder so 2,5 Minuten Sprechanteil haben sollte möglichst. Das war aber nicht der einzige Teil der Leistungsbewertung, sondern der Weg dahin. Und da gab es eben viele kleine Produkte. Also die Autoren zum Beispiel, da die ja alle noch lebten, mussten angeschrieben werden und mussten Antworten einholen. Und das war zum Beispiel wunderbar. Wir haben Paul Maar angeschrieben und den Herrn Ewald Ahrens. Und das war eine tolle Erfahrung, weil die Schüler natürlich da dann geschrieben haben, jetzt sagen Sie doch mal, ne, was das da mit Ihrem Werk so auf sich hat. Und die haben dann eben teilweise zurückgeschrieben, das wäre eure Aufgabe. Ich habe das Buch geschrieben und wie ihr das versteht, ist dann ja eure Sache. Und die Schüler waren dann ganz entsetzt, weil sie dachten, da kommt jetzt eine Interpretation. Und wenn der Autor, die Autorin nicht weiß, ne, was sie sagen wollte, woher sollen wir das dann wissen? Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und das wurde dann auch in der Audioaufnahme nochmal reflektiert. Und es war ein sehr, sehr schöner Prozess zu beobachten. Und ein Problem aber, was da entstanden ist, ist, das war ein kleiner Leistungsnachweis. Und das war natürlich ein bisschen frustrierend. Und das spricht eins der Probleme an, die Christian vorhin benannt hat, dass man eben, wenn die Prüfung dann sich nicht in der guten Note widerspiegelt, dann sind die Schüler frustriert dann doch, ne? Weil sehr, sehr viel Arbeit drin steckt, sehr viel Lernen. Aber sie machen halt oft die Erfahrung, dass die Note das ist, was selektiert und auswählt. Und das ist eben so ein bisschen der Frust dabei.
Vollkommen off-topic, aber vielleicht hat noch jemand in der Welt diese Frage, ist Paul Maar per E-Mail zu erreichen oder habt ihr einen Brief schreiben lassen?
Wir haben tatsächlich persönlich Kontakt gehabt und haben dann an die Postadresse geschrieben. Ja. Und es war aber sehr schön, er hat mit einer Postkarte geantwortet, es war super. Mhm.
Ja, was Heike jetzt gerade erzählt hat mit den KI-Erfahrungen als Negativbeispiel, das hatte ich auch im letzten Semester. Ich habe in einem Seminar mit Studierenden haben wir so ein Format, das nennen wir Hausur. Das vereint so die Kürze der Klausur mit der Flexibilität und Berechenbarkeit der Hausarbeit. Und in den letzten Semestern habe ich zunehmend KI-generierte Antworten bekommen und auch gar keine Antworten, wo man jetzt sagt, die sind unter Verwendung von KI entstanden, sondern tatsächlich waren es reine KI-Antworten. Was ich dann sehr frustrierend fand, weil es auch sehr aufwendig ist, das zu korrigieren. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, oder ich habe mir überlegt, wie gehe ich damit um, wie reagiere ich drauf. Und das war jetzt in diesem Semester ganz spannend, weil ich das mit meinem Seminar dann, also mit dem diesjährigen Seminar thematisiert habe. Und wir jetzt dann gemeinsam diskutiert haben, wie wir mit der KI umgehen. Und wir haben uns quasi überlegt, okay, was ist erlaubt, ohne dass sie es kenntlich machen müssen. was ist erlaubt unter Angabe der Nutzung, also unter kenntlich machen, und was halten Sie für unredlich? Und dann haben wir so verschiedene Kategorien genommen und das war total spannend, da zuzuschauen, wo Studierende dann selber gesagt haben, ja, also das finden Sie völlig in Ordnung und da konnte ich dann auch gut mitgehen. Das finden Sie in Ordnung, wenn man es angibt, und das finden Sie in Ordnung, wenn es nicht, und das ist nicht in Ordnung, wenn Sie es verwenden. Und dahinter stand auch immer so ein bisschen die Angst, dass sie schlechter abschneiden, wenn sie KI nicht verwenden, als diejenigen, die dann KI verwenden. Und deswegen war das jetzt ein guter Aushandlungsprozess. Ja, da habe ich mich jetzt gerade dran erinnert, als Heike, als du das mit den W-Seminararbeiten erzählt hast.
Ja, also ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich der Schwerpunkt da das Vertrauen ist, die vertrauensbasierte Zusammenarbeit, dass man, wenn man das offenlegt, die Prozesse und sichtbar macht und darüber gemeinsam ins Gespräch kommt, darüber, was ist denn eigentlich da ein sinnvolles Kriterium, was man ansetzen kann, dann entsteht auch viel mehr Ehrlichkeit und viel mehr auch Lust und Interesse, auch einen Fehler zu machen zum Beispiel und zu gucken, wo kommt denn der Fehler her und da, was kann ich daraus lernen. Und das ist, glaube ich, auch so ein wesentlicher Veränderungsprozess, den man sich da vornehmen muss.
Ist es was, was euch insgesamt so als Muster auch Hoffnung macht, dass man dann immer auch doch den Anlass hat, zumindest grundlegende Fragen zu thematisieren und daran zu arbeiten? Oder ist es jetzt vielleicht dann doch eher eine positive Ausnahmeerscheinung und in eurer Wahrnehmung geht, weiß ich nicht, 80% der Energie in technische Fragen und Umschrauben von Formaten, dass sie fälschungssicher sind oder ähnliche Sachen?
Also ich, mein Ziel war dann gar nicht so sehr, mein Format so umzuschrauben, dass sie fälschungssicher sind, sondern wo ich mir so ganz grundlegend Gedanken gemacht habe, wie muss ich denn meine Aufgaben anders stellen, damit eben wirklich Sinn macht, dass die KI auch einsetzen dürfen. Also ich habe eine Aufgabe konzipiert, die, also ich habe ja, bei mir sind es ja alles Lernstudierende, und dann bestand eben die Aufgabe darin, sie sollen mit KI Unterricht planen und sollen dann anhand der didaktischen Kompetenzen, die sie gewonnen haben, quasi immer wieder durch Prompts optimieren und die dann eben fachdidaktisch fundiert prompten. Und dann sollten sie mir diesen ganzen Chatverlauf abliefern und das Ergebnis abliefern, wo sie sagen, okay, das ist jetzt eine didaktisch gute Unterrichtsstunde, und sollten dann reflektieren, warum sie eben die jeweiligen Prompts geschrieben haben. Und das fand ich dann ganz erhellend und für mich dann, also ich konnte dann auch gut erkennen, wer fachdidaktisch gut denken kann und wer noch Schwierigkeiten hat, und ich fand da den Einsatz von KI sehr, sehr sinnvoll. Und deswegen ging es bei mir jetzt gar nicht so sehr um irgendwie technische Fragestellungen, sondern so ganz grundlegende Fragestellungen,
Lass mich die Frage dann tatsächlich nochmal ein bisschen aufräumen, weil ich wollte tatsächlich dein Beispiel oder eure beiden Beispiele auf diese Seite setzen. Ihr beide seid sozusagen eigentlich pädagogisch traumhaft von diesen Schwierigkeiten zu pädagogisch noch grundlegenden, wichtigen, hilfreichen Ansätzen gekommen. Da würde ich eure beiden positiven Beispiele verorten. Und wenn ich aber so beobachte, was so zumindest irgendwie so an der Oberfläche die alltägliche Kommunikation ist, dann ist das häufig doch eher die Frage, wie können wir das absichern, was wir doch bisher schon hatten, und möglichst vielleicht nicht ganz dahin zurückkehren, aber doch nicht irgendwie grundsätzlich was an diesen Formaten ändern, sondern nur sie so anpassen. Und da ist ein bisschen meine Frage, wie nehmt ihr die Verteilung wahr, dieses Diskurs oder der Aktivitäten? Gibt es eine breite Bereitschaft, sich auf große grundsätzliche Veränderungen einzulassen? Ist es vielleicht besten Fall ein Katalysator, dass wir uns jetzt damit beschäftigen für große pädagogische Veränderungen? Oder seid ihr beide dann doch die Ausnahmen, pädagogische glühende Vorbilder? Das habe ich gesagt, das könnt ihr jetzt von euch vielleicht nicht sagen. Ihr könnt so ein bisschen die Verteilung angucken.
Also wenn ich antworten darf, ich sehe mich da nicht als glühendes Vorbild. Ich sehe mich immer als Mensch, der anderen Mut macht, und ich erlebe auch sehr, sehr viele Menschen. Dadurch, dass ich das auch so angehe in meiner Arbeit als Referentin, erlebe ich auch sehr, sehr viele Menschen, die dann auch gestärkt rausgehen und sagen, jetzt habe ich Lust darauf, das zu machen. Und ich glaube, wenn man das so angeht, auch auf ministerieller Ebene, und das sehe ich eigentlich auch zunehmend, dass das passiert, dass man sich mit der Frage auseinandersetzt, Zeit, Ressourcen und Räume zu schaffen, wo sowas möglich ist, dann funktioniert das auch gut. Dann machen sich die Menschen auch auf den Weg, weil bei den Lehrkräften geht es wie den Schülerinnen und Schülern auch. Die brauchen das Gefühl, dass Fehler möglich sind, dass sie was ausprobieren dürfen, dass da auch mal was schiefgehen darf. Also das war auch die Erfahrung bei uns mit der Podcast-Schulaufgabe. Das war einfach, da haben sich Menschen auf den Weg gemacht, die was ausprobieren wollen, und die haben die Eltern mitgenommen, wir haben die Schüler mitgenommen, und dadurch wurde das zu einer positiven Erfahrung mit allen Fehlern, die dabei gemacht worden sind. Und jetzt können die beiden Kolleginnen, die das gemacht haben, die können jetzt dann das kommunizieren. Das haben sie auch gemacht. Sie haben weitergetragen, die positive Erfahrung. Und das erlebe ich eigentlich als sehr, sehr wertvoll, wenn das so funktioniert. Und ich sehe schon, dass da viel passiert. Aber ich bin jetzt auch an einer Ankerschule im Rahmen dieses Projekts oder des Schulversuchs Digitale Schule der Zukunft. Und vielleicht, ja, ist mein Eindruck nicht ganz so objektiv und breit gestreut. Aber ich erlebe schon, dass Menschen gerne wollen und auch zunehmend bestärkt werden.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, dass jetzt gerade am Anfang eine große Verunsicherung geherrscht hat. Keiner wusste so genau, wie man damit umgeht, dass so ein Common Sense, der bislang unhinterfragt gegolten hat, plötzlich nicht mehr gilt und dass vieles auf den Prüfstand gestellt wird. Aber ich im Großen und Ganzen erlebe ich den Diskurs auch als konstruktiv und als sehr interessiert und man versucht, gute Lösungen zu finden. Ich glaube, die meisten sind sich ja bewusst, dass man damit gut umgehen muss und das verhindern und verbieten sehr energieaufwendig ist und vielleicht nicht besonders zukunftsträchtig.
Das macht ja Hoffnung. Wie weit würdet ihr denn sagen, vielleicht auch ein bisschen abstrahiert nochmal von der Lage in Bayern, wie weit sind denn tatsächlich jetzt im Moment die Möglichkeiten da oder die Rahmenbedingungen doch eher noch hinderlich? Jetzt nehmen wir mal an, ihr seid dann eher politikberatend unterwegs. Welche Rahmenbedingungen helfen schon? Welche sind vielleicht in der Praxis auch überbewertet? Und welche würdet ihr als erstes ändern lassen, wenn ihr so ein bisschen monarchisch beratend unterwegs seid?
Also ich glaube, dass so meiner Erfahrung nach, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass die unbedingt gegeben sein müssen, weil das erlebe ich immer als großer Hemmschuh, dass man immer fragt, darf ich das und habe ich die Möglichkeiten? Also da, glaube ich, braucht es irgendwie vielleicht auch einen rechtlich gesicherten Schutzraum für Experimente. Ja, es braucht bestimmt viel Zeit und langen Atem, das hat Heike ja gerade schon gesagt. Ich bin sicher, dass Schulleitungen qualifiziert werden müssen, dass Eltern partizipieren müssen, Schülerinnen und Schüler in Prüfungsfragen partizipieren sollten. Und Heike hat es vorhin schon genannt, eine positive Fehlerkultur. Also man muss irgendwie, es muss so eine Haltung herrschen, sowohl von der Schulaufsicht in der Schulpolitik als auch von der Schulleitung, dass man fehlerfreundlich erproben darf, statt perfekt umsetzen zu müssen. Das wäre vielleicht so meine kurze Antwort.
Und ich habe zu der Frage übrigens mal die KI gefragt in Vorbereitung auf den Podcast und die KI hat dann sich den Terminus Erlaubnisräume schaffen ausgedacht. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch, weil es genau darum geht, das Gefühl zu haben, ich darf das. Ne? Also die Angst vor der fehlenden Rechtssicherheit, die ist schon da. Die war auch bei der Podcast-Schulaufgabe da. Und das ist auch immer die erste Frage, die kommt. Wenn ihr das so macht, wie sichert ihr denn, dass da keine KI eingesetzt wird? Wie sichert ihr denn ab, dass die Schüler nicht zusammenarbeiten? Also das ist und bleibt eine schwierige Frage. Und da müssen auch, da muss mehr Gestaltungsspielraum auch geschaffen werden, als es jetzt ist. Und ich glaube, was auch sehr, sehr viel helfen würde, ist, wenn man einfach die Zahl der Leistungsnachweise reduzieren würde. Es sind einfach in der Zahl sehr, sehr viele. Und das ist natürlich das nächste Thema, dass viele Lehrkräfte sich auch nicht auf den Weg machen oder teilweise mutlos sind, weil sie nicht genug Zeit haben. Und wenn sie mehr Zeit hätten, weil sie eben da mehr Gestaltungsspielraum haben in der Anzahl der Leistungsnachweise, ich glaube, das könnte schon auch nochmal helfen.
Ja, und in der Konsequenz muss man natürlich auch an die Abschlussprüfungen ran. Ne? Also
ja,
selbst das.
Genau. Ja. Und soweit ich weiß, gehen ja manche Bundesländer da auch schon, versuchen da schon neue Wege zu gehen. Und das ist eigentlich schön, ja.
Ist es denn von den Vorgaben her, was sagen, ihr habt im Moment so zwei Sachen gesagt, nämlich das eine ist die Vorgaben, aber auch eine Unsicherheit gegenüber der Vorgaben. Was ist denn so das Erste? Die bestehende Unsicherheit, was geht eigentlich und was nicht? Oder tatsächlich, dass die Vorgaben, also nicht eindeutig sind oder zu rigide sind?
Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal, da müssen wir nochmal auf Bayern zurückkommen, so rigide, wie sie oft interpretiert werden, sind die Vorgaben nicht. Also wir haben schon auch viele Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Modusmaßnahmen, zum Beispiel Schulaufgaben auch zu ersetzen. Aber da wird es halt dann knifflig und da sind dann wieder die Schulleitungen auch gefragt, diesen Gestaltungsspielraum auch zu nutzen und den Kollegen eben Mut zu machen. Und da ist eben so ein bisschen das Problem, ja, dass das nicht immer passiert und dass da eben auch Ängste und auch Sorgen herrschen. Und ja, man kann auch durchaus den Weg gehen, dass man einfach Eltern mitnimmt und das vernünftig kommuniziert für die gesamte Schulfamilie. Und wenn alle das wollen, dann gibt es ja auch keinen, der da Probleme organisiert. Ne?
Und wenn es nicht alle wollen?
Dann muss ich das so kommunizieren, dass alle Lust drauf haben. Aber natürlich ist es so, also ich glaube, dass das ist so eine Mischung aus beidem.
wenig Zeit und Ressourcen und auch die Angst. Und dann aber auch, das erlebe ich eben auch viel, dass die Unterschiede natürlich gewaltig sind in dem Auskennen, ne, mit den Prüfungsformaten. Also ich, um das gescheit prüfen zu können, muss ich mich natürlich auch sicher fühlen in dem Format. Und wenn ich jetzt zum Beispiel selber überhaupt keine Podcasts höre und da auch nicht geschult bin, dann ist das auch nicht das richtige Format für mich, glaube ich. Also das haben wir auch gemerkt in dem Prozess, dass da wirklich, dass es da viel zu lernen gibt. Und wenn man das dann ja relativ unvorbereitet oder nur mit der, ja, aus der Designperspektive quasi ohne eigene Erfahrung, ich glaube, da wird es, ist gar nicht so leicht. Und das hat man ja auch bei den Textsorten schon gemerkt. Den besten Kommentar zu korrigieren, kann man auch eigentlich, wenn man selber einen guten Kommentar schreiben kann. Also das würde ich jetzt mal behaupten als Deutschlehrerin. Aber das ist ja auch eine andere Diskussion noch wieder. Aber das hilft ungemein für alle Produkte eigentlich.
Wir kriegen jetzt in einem kleinen Podcast nicht die allumfassende Darstellung hin, aber vielleicht können wir so ein bisschen konstruktiv tatsächlich ein bisschen zusammentragen. Was können die verschiedenen Akteure beitragen, um diese Veränderungen zu begünstigen? Also ihr habt so ein bisschen was gesagt, aber da können wir es ein bisschen durchdeklinieren, auch die Akteure nennen, die wir noch nicht hatten. Was erwartet ihr von, weiß ich nicht, von Wissenschaft oder Aus- und Fortbildung, andere Akteure? Wer ist hilfreich? Wer kann wie hilfreich sein in dieser Veränderung, die ihr schon seht?
Also ich kann, also vielleicht ist es interessant, wenn ich von einem Netzwerkprojekt erzähle, was, das ich in den vergangenen zwei Schuljahren begleiten durfte, und zwar das sogenannte Lupe-Netzwerk. Das war in Ostwestfalen ein interdisziplinärer Schulverbund von 10 Schulen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Unterricht und Prüfungskultur unter den Bedingungen der 4K zu entwickeln. Also das war so der Denkrahmen, ne? Dass man gesagt hat, okay, man guckt mal, wie kann ich denn Kommunikation und Kollaboration, kreatives Denken und kritisches Denken im Unterricht am besten umsetzen und dann eben auch in den Prüfungen abbilden. Und das Spannende war, dass sich hier Lehrerinnen und Lehrer ganz unterschiedlicher Fächer und ganz unterschiedlicher Schulformen miteinander vernetzt haben und das Ganze von der Schulaufsicht begleitet wurde und auch gefördert wurde von der Bezirksregierung, die war noch mit dabei. Und das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Detmold. Also es war so ein ganz interdisziplinärer Haufen. Und ich war mit einer Forschungsgruppe vertreten. Also wir haben quasi das Ganze wissenschaftlich begleitet, haben mit qualitativen und quantitativen Methoden geguckt, was die Lehrkräfte da im Unterricht machen und was die Schüler dazu sagen. Und die Rückmeldung, die wir bekommen haben, war sehr ermutigend, weil wir versucht haben, alle empirischen Ergebnisse, die wir aus dem Projekt gewonnen haben, schon während des Projekts wieder in das Projekt zurückzuspiegeln und quasi so auch so ja, lernprozessbegleitend Forschung zur Verfügung gestellt haben und Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt haben und dann wieder mit den beteiligten Lehrkräften und mit der Schulaufsicht diskutiert haben, was das jetzt bedeutet für den weiteren Projektverlauf. Und das habe ich als ganz fruchtbare Zusammenarbeit erlebt zwischen unterschiedlichen Akteuren in diesem Netzwerkprojekt. Also das fand ich sehr eine sehr schöne Zusammenarbeit eben von wirklich allen Institutionen, die da beteiligt waren.
Und kannst du tatsächlich so Sachen rausgreifen und sagen, das würdest du verallgemeinern, so wenn dieser Akteur das macht, das ist was, was hilfreich ist? Also eine Sache, die du gesagt hast, ist natürlich sofort zusammenarbeiten, was ja vielleicht dann auch schon eine wichtige Voraussetzung ist für die verschiedenen Akteure. Aber hast du noch mehr?
Genau, also die haben was die Lehrkräfte gemacht haben, dass sie immer so Tandems gebildet haben. Wo sie gemeinsam Projekte, teilweise gemeinsam Projekte geplant haben. Das war, gab dann auch Hospitationsbesuche. Also das war sehr, sehr hilfreich, was wir dann auch noch organisiert haben, dass wir immer wieder Netzwerktreffen veranstaltet haben. Wir haben auch Barcamps veranstaltet, wir haben Worldcafés veranstaltet, wo die viel ins Gespräch gekommen sind, wo viel ausgetauscht wurde, wo Projekte vorgestellt wurden und diskutiert wurden. Und es war jedes Mal die Schulaufsicht dabei. Und es war jedes Mal klar, dass die Lehrkräfte die volle Rückendeckung haben und auch viel Gestaltungsspielraum. Ja, also da war wirklich die Aussage, macht einfach. Guckt jetzt nicht so sehr auf irgendwelche, was weiß ich, Prüfungsordnungen, sondern macht einfach mal und wir stehen dahinter. Und wenn es nicht geht, dann sagen wir euch schon Bescheid.
Aber ist das was Heikes KI, wie war das Wort? Freiraum?
Erlaubnisraum.
Erlaubnisraum?
Erlaubnisräume.
Also, das klingt wie ein gelebter Erlaubnisraum der Schulaufsicht.
Ja, das war's.
Erlaubt, das muss ich jetzt einmal aufschreiben für uns. Heike, was fällt dir ein? Wer kann was zur Veränderung beitragen?
Also ich glaube auch, der Fokus sollte auf zwei Dingen liegen. Menschen zusammenbringen, die nicht so oft zusammentreffen. Da entsteht immer sehr, sehr viel. Hierarchien aufbrechen und Menschen in den Austausch bringen, die
voneinander lernen können. Und ich glaube, dass eben auch ein wesentlicher Punkt ist, sich mit dem eigenen Lernen auseinanderzusetzen. Das machen wir auch häufig viel zu wenig. Und das auf allen Ebenen. Und da kann sehr viel Positives bei passieren. Weil, also immer wenn ich das, wenn wir das hier versucht haben oder wenn ich das auch versucht habe, in projektorientierten Lernen Menschen zusammenzubringen, die sonst vielleicht nicht miteinander sprechen würden, da sehe ich ganz großes Potenzial. Also auch unterschiedliche Generationen oder in verschiedenen Funktionen. Und dafür muss man Räume schaffen. Und dafür kann man auch den Gestaltungsspielraum und sollte man ihn auch nutzen. Also gerade Schulleitungen sind da auch wirklich gefragt, ja, Zeit und Ressourcen irgendwie zu organisieren, dass da Menschen in den Austausch kommen. Und was wir eben auch immer wieder als sehr positiv erleben, ist, wenn man auch Verantwortung abgeben kann, Experten in die Schule einlädt, so viele wie möglich, und da auch wieder in die sich genau überlegt, welche Experten hole ich mir, wie können die dann im Anschluss ihre Expertise weitergeben. Also dass man auch die immer an die Nachhaltigkeit denkt, ne? Weil das ja wirklich für alle viel, viel Ressourcen und Zeit kostet und Lehrkräfte eben auch unter Druck stehen. Und da ist es immer wichtig, auch mitzudenken, wie sieht es mit der Belastung aus und wie kann man dafür sorgen, dass die Lehrkräfte da Lust drauf haben auf den Prozess. Und da muss man immer auch die Belastung mitdenken, glaube ich. Und das ist Schulleitungsaufgabe und ja, noch weiter oben. Aha. Ja, und diese Vernetzungsräume, ich erlebe die immer als sehr positiv. Also wie Christian auch schon gesagt hat, mit die Barcamps, die sind immer toll, wenn man also auch Schüler und Schülerinnen und Schüler da reinholt und die sprechen lässt. Was denken ihr eigentlich über die? Das haben wir dann auch gemacht, zum Beispiel in der Auswertung der Schulaufgabe meiner Kolleginnen. Die haben dann eben auch im Nachgang die Schülerinnen und Schüler befragt und sich Feedback eingeholt. Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Und das ist zum Beispiel auch wirklich ein toller Abschluss gewesen.
Ich habe mir einen kleinen Notizzettel gemacht während des Gesprächs, was so die Muster sind. Die Fehlerfreundlichkeit kam immer wieder bei den Lernformaten, das Projektorientierte oder das Produktorientierte kam immer wieder. Auf der Entwicklungsebene die ressourcenintensive, zeitintensive Aufgabe, die dahinter steht, habt ihr mehrmals betont. Eine Sache, die noch ein übergreifendes Muster ist, ist so eine Gemeinschaftlichkeit, sowohl bei den Lernenden, wie die an Aufgaben arbeiten, an Produkten arbeiten. Das war mehrmals, sag ich. Und die Gemeinschaftlichkeit bei den Lehrenden, teilweise mit den Lernenden zusammen, die in so einem gemeinsamen Prozess an ihren eigenen Ideen und Konzepten und vielleicht auch Materialien arbeiten. Was jetzt kein einziges Mal, glaube ich jedenfalls, in den Podcast vorkam, ist das Lieblingswort von Digitalisierung und Bildung, nämlich die Individualisierung. Es ist auch blöd, euch zu fragen, warum ihr das nicht gesagt habt, aber ist es tatsächlich vielleicht etwas, was bei euch selbstverständlich ist und nicht überall sonst, dass diese Gemeinschaftlichkeit so klar mit der Kultur der Digitalität einhergeht? Ich nehme zumindest wahr, an vielen Stellen wird das eher mit der zunehmenden Individualisierung verbunden.
Da kann ich ganz klar darauf antworten. Das ist, ich erlebe das auch sehr, sehr häufig, dass der Fokus auf Individualisierung gelegt wird, aber das halte ich für ein Problem. Also ich sehe den Vorteil nicht, wenn wir jetzt in der Schule alle vor dem Gerät sitzen. Jeder sitzt vor seinem eigenen Gerät und bekommt dann zugeschnittene Lernmaterialien. Das ist sicherlich relevant im Rahmen der Diagnostik, dass man die Prozesse da auf den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin abstimmen kann und da auch viele, viele Möglichkeiten hat, gerade mit KI. Das ist sicherlich auch ein Teil der Geschichte, aber ich glaube, die großen Veränderungsprozesse, die lassen sich nur durch die Gemeinschaft lösen und die sind auch nur in der Gemeinschaft, vor allen Dingen auch nach der Schule, ja, sinnvoll und ertragreich, glaube ich. Gerade mit Blick auf die, ja, groß gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, die da so passieren.
Ja, also ich kann dir da total zustimmen, Heike, aber vielleicht um die Individualisierung zu retten. Also ich glaube auch nicht, dass sie darin bestehen darf, dass jetzt irgendwie, oder dass sie sich darauf beschränken darf, dass jeder maßgeschneiderte Multiple-Choice-Tests kriegt, sondern aber vielleicht in der Individualisierung des Formats, des Prüfungsformats oder des Prüfungsprozesses oder des Lernprozesses. Ich glaube, da steckt schon viel Potenzial drin. Was aber gleichzeitig meines Erachtens bedeutet, dass wir von so einer vorkonfektionierten einheitlichen Prüfung oder summativen Prüfung weg müssen. Ja, ich glaube, dass die Zukunft der zeitgemäßen Prüfungskultur in vorwiegend informativen Prüfungsformaten liegt, wo Schülerinnen und Schüler eben nicht zur gleichen Zeit nicht dieselbe Aufgabe, nicht mit denselben Mitteln erarbeiten, sondern eben mit individuellen Zugängen, mit individuellen Ergebnissen am Schluss, mit unterschiedlichen Wegen, wie sie zu diesem Ergebnis gelangen. Also das wäre eine Form von Individualisierung, die ich sehr begrüßen würde.
Und wenn du jetzt schon sagst, Wege zur Individualisierung, ne, da haben, also ein Begriff, der auch jetzt in der Aufzählung gefehlt hat, Joran, war die Prozessorientierung. Ne? Ich glaube, die ist immer mal so vorgekommen, aber das ist eben auch so noch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man eben nicht, also dass das nicht bedeutet, dass wir jetzt nur noch Produkte machen, weil das ist nämlich so ein klassisches Problem auch, ne, dass bei dieser Produktorientierung dann eben auch immer die Frage als erstes kommt, das kann doch alles die KI und die meisten gängigen Produkte kann auch die KI. Und das ist genau das Problem, dass man da eben auch das dann mit der Prozessorientierung kombinieren muss, sonst hat man da gar nichts, den Prozess nicht verbessert.
Bevor ich euch noch um ein Abschlusswort bitte, habt ihr irgendwie ein Thema, von dem ihr sagt, das müssen wir jetzt noch in diesem Podcast unterbringen?
Ja, also du hattest ja gerade eben schon verschiedene Muster aufgezählt.
Ja.
Ich glaube, ein Muster ist auch, dass sich der Sinn und der Zweck von Prüfungen verschiebt. Also ich glaube, so traditionell dienten Prüfungen primär irgendwie der Kontrolle, dann der Allokation. Und ich glaube, dass sich das auch ändern muss, dass es jetzt nicht nur so wie im Assessments of Learning sind, sondern dass Prüfungen selber als Teil des Lernprozesses verstanden werden. Also Assessments for oder as Learning sogar. Also dass am Ende dann letztlich vielleicht nicht das Format entscheidend ist, sondern die Funktion, die Prüfung erfüllt. Und das Sinn der Prüfung, dass eben Lernende jetzt nicht mehr irgendwie eine Note brauchen, weil sie irgendwie zugewiesen werden müssen zu irgendwelchen Schulformen oder das System beruhigt ist, sondern dass sie eigentlich Anerkennung für ihre Leistungen erhalten, für ihre Lern- und Entwicklungsprozesse, dass sie sich selber einschätzen können, dass sie ja eine Diagnose vornehmen können und dass irgendwie auch eine Verbindlichkeit im Lernprozess hergestellt wird. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein Muster, was man nennen könnte.
Ja, und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass eine gute Prüfung eben nicht das Lernen beendet, sondern eigentlich nur verdichtet darstellt, was da ist und wie es weitergehen kann, zum Beispiel auch. Und das halte ich für einen guten Punkt auch noch da erwähnenswert.
Das ist eine Steilvorlage für meine Abschlussfrage an euch. Für Menschen, die sagen, sie möchten jetzt weitermachen, habt ihr eine Anlaufstelle, einen Tipp, eine, weiß nicht, Leseempfehlung, wo man gut nach Ende dieses Podcasts ansetzen kann? Heike.
Also mein Lieblingsbuch aus dem letzten Jahr ist von Nele Hirsch, Lerngestaltung Weiterdenken heißt es, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig zitiert. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil das gerade im Zusammenhang mit KI einfach auslotet, womit man sich da auseinandersetzen kann, um eben die Lernwirksamkeit zu erhalten unter Einsatz von KI. Und das hat mich sehr mitgenommen und abgeholt, das Buch.
Wir verlinken das in den Shownotes.
Und ganz grundsätzlich ist immer der Tipp, Entschuldigung, sich mit dem eigenen Lernen tatsächlich auseinanderzusetzen und Dinge auszuprobieren. Zu gucken, was kann ich Neues lernen und wo kann ich hingehen, wo es wehtut und mir auch vielleicht Ängste bereitet.
Ja, das können wir schlecht verlinken. Aber auch da gibt es bei Nele Hirsch zum Beispiel viele gute Anknüpfungspunkte. Christian?
Ja, für die, weitermachen wollen mit der Thematik oder sich weiter damit beschäftigen wollen und was man auch gut verlinken kann, ist tatsächlich die Institutsseite vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Ganz uneigennützig weise ich darauf hin. Hier gibt's für Lehrkräfte ein Starterkit zur Orientierung, wie man anfangen kann, wenn man die Prüfungskultur wie reformieren möchte. Es gibt eine sehr vielfältige und aufschlussreiche Community-Webseite, auf der Lehrkräfte Praxisbeispiele von Prüfungen eingestellt haben und reflektiert haben. Bald gibt es auch eine Projektseite, wir erweitern das gerade um die Ergebnisse des Lupe-Projekts. Und wenn man dann noch weitermachen möchte, dann seien alle herzlich eingeladen zu einem Barcamp, was wir am 9.5. in Berlin veranstalten und wo wir noch ein Stück weitergehen. Und zwar ist das Thema des Barcamps Lernkultur ohne Prüfungskultur. Und da aber Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da wollen wir Wissenschaft, Schule und Gesellschaft in den Dialog bringen, wie eben eine Lernkultur aussehen kann, wenn man Kompetenzentwicklung, Feedback und Mündigkeit in den Mittelpunkt stellt und nicht Prüfungen. Herzliche Einladung an alle.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit und überhaupt eure Arbeit, Heike Fleming und Christian Albrecht.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit.
Danke.
Auch in unserem Format Lernen Level Up geht es heute um Prüfungen. Wir haben Menschen, die in Schulen und um Schulen arbeiten, gefragt, was verändert sich derzeit bei deinen Perspektiven auf das Thema Prüfungen? Das Ergebnis sind 5 Sprachnachrichten. Los geht's.
Hier ist Hauke Pöllert, Lehrer aus Niedersachsen. Und ich habe zuletzt meine Perspektive auf Prüfungen insofern geändert, als ich bei der Betreuung der Facharbeit in der Oberstufe gemerkt habe, wie wertvoll es ist, wenn eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilabschnitten besteht, von der prozessorientierten Begleitung bei der Entstehung des Lernprodukts über den eigentlichen Schreibprozess bis hin zur mündlichen Verteidigung. Ein Gesamtpaket entsteht an Interesse, Eigeninteresse, Motivation und gleichzeitig auch der Fähigkeit, die eigene Leistung anschließend zu präsentieren, was ich sehr gelungen finde, was mir großen Spaß gemacht hat und wo ich denke, kombinierte Leistungsnachweise dieser Art werden sicherlich in Zukunft und hoffentlich deutlich wichtiger für uns.
Hallo, mein Name ist Anna Fröhlich und ich bin Schulleiterin einer Grundschule in NRW. Meine Perspektive auf Prüfungen hat sich verändert, als mir klar wurde, sie messen oft nur Ergebnisse, nicht den Lernweg. Und ich wünsche mir Formate, die Kompetenzen zeigen, statt nur Wissen abzufragen.
Mein Name ist Lea Schulz, ich bin Sonderpädagogin an der Europa-Universität in Flensburg. Und meine Sicht auf Prüfungen hat sich vor allem dann verändert, als ich das erste Mal alternative und auch dialogische Bewertungsformen erlebt habe, die Lernen fördern, statt Selektion darzustellen.
Hallo, hier ist Joscha Falk. Ich bin Lehrer, Fortbildner und Schulentwickler aus Bayern. Meine Perspektive auf Prüfungen verändert sich derzeit vor allem durch die Verfügbarkeit von generativer künstlicher Intelligenz. Manche Formate der schulischen Prüfungskultur können wir nicht mehr aufrechterhalten, weil wir nicht klar trennen können zwischen der Leistung von Mensch bzw. der einer Maschine. Andere Formate waren ohnehin ungeeignet, weil sie nur Ergebnisse abgeprüft haben. Hier braucht es Veränderungen. Idealerweise so, dass wir Lernen und Feedback in den Mittelpunkt rücken, statt Momentaufnahmen in Prüfungssituationen und Noten, die die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler nur unzureichend wiedergeben.
Hier spricht Nele, Pädagogin im E-Bildungslabor. Meine Perspektive auf Prüfungen habe ich zuletzt verändert, als ich darüber nachgedacht habe, welche Kompetenzen ich denn eigentlich jetzt aktuell in der KI-Debatte brauche. Und da ist es ja so, dass ziemlich viele KI-Kompetenzmodelle entstehen, wo dann sehr viele richtige Sachen drinstehen. Also beispielsweise, dass man diese Technologie bedienen können muss, gleichzeitig aber natürlich auch, dass man die verstehen muss, also so die Lerngegenstandsperspektive und dass auch die Reflexion darüber wichtig ist. Und das ist ja alles stimmig und richtig. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, als ich mir überlegt habe, woran lag denn das, dass ich mich eigentlich, wie ich finde, relativ gut in dieses Thema einfinden konnte. Und das lag ja gar nicht daran, dass ich solche Kompetenzen hatte, sondern eher sehr viel grundlegendere, so metamäßige Kompetenzen. Also sowas, dass ich neugierig war auf Neues, dass ich mir selbst zugetraut habe, mich in dieses Thema reinzubegeben, dass ich ein Netzwerk von Menschen hatte, mit denen ich mich darüber austauschen konnte, dass ich so einen Austausch auch aktiv suchen konnte. Und all solche Sachen, ist mir dann aufgefallen, sind ja überhaupt gar nichts, die eigentlich so klassischerweise in Prüfungen abgefragt werden. Aber genau die scheinen mir in einer zunehmend komplexen, in einer sich verändernden Gesellschaft immer, immer wichtiger zu werden.
Vielen herzlichen Dank gehen an Hauke Pöllert, Anna Fröhlich, Lea Schulz, Joscha Falk und Nele Hirsch. In unserer Rubrik Hashtag trotzdem sprechen wir mit Menschen, die Fortbildungsangebote, Schulentwicklungsangebote machen, die doch irgendwie anders, fortgeschritten, modern, innovativ sind. Und dazu sprechen wir heute mit Julia Turner. Denn sie arbeitet in Nürnberg und Nürnberg hat eine Schule Visio 2040. Und nicht nur das, dazu gehört in der Gegenwart schon ein Projekt Digitale Lernwelten. Also ein doppelter Grund, mit Julia Turner zu sprechen. Und dieses Gespräch hört ihr jetzt. Julia Turner ist Montessori-Pädagogin, sie ist Lehrerin, sie ist Fortbildnerin, sie ist die Fachbereichskoordinatorin Medienpädagogik am Institut für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg. Und dort hat man für die Stadt Nürnberg auch noch einen Bereich Schultransformation, in dem sie mitarbeitet. Julia, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Sehr gerne.
Und aus Nürnberg zu berichten, also das Institut, an dem du arbeitest, macht für kommunale Schulen der Stadt Nürnberg Angebote für Schulentwicklung und Fortbildung.
Genau.
Und es gibt in Nürnberg eine Schule Vision 2040. Da hätte ich als erstes mal die Frage, ist die Gegenwart nicht schon herausfordernd genug, dass ihr auch schon eine Vision für 2040 habt?
Das ist eigentlich unsere Antwort an die Herausforderungen, die wir jetzt in der aktuellen Zeit haben. Also ich bin jetzt seit über 5 Jahren am Institut tätig und arbeite intensiv seit seit 2020 mit an diesem Prozess, der aber schon 2013 gestartet wurde und sich immer wieder reformiert hat und jetzt aber den Schulen in einem, sagen wir so, in einem konzentrierten Zusammenschluss von 7 Entwicklungszielen zeigen möchte, wie wir die Schule der Zukunft sehen und wie wir sie unterstützen wollen, damit sie den Weg gehen, um sie auch für die Herausforderungen, die sie jetzt aktuell haben, zu stärken.
Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was dazugehört? Vielleicht müssen es ja nicht alle 7 Ziele sein, aber was sind so die ersten großen Dinge?
Also im Zentrum steht bei uns das selbstgesteuerte Lernen. Davon geht eigentlich alles aus. Also wenn wir über Zukunftskompetenzen sprechen, ist es ja ganz klar, wir als Gesellschaft, unsere Schülerinnen und Schüler müssen sich selbstständig mit den Themen auseinandersetzen können, weil wir jetzt noch nicht sagen können, wie die Zukunft aussehen wird. Und das ist so das Zentrum unserer Vision und da sind dann die anderen 6 Entwicklungsräume drumherum geordnet.
Es gibt in Nürnberg auch ein Projekt, das heißt Digitale Lernwelten. Und da würde mich interessieren, erstens, was passiert da und danach darauf aufbauen, so wie lernen die Erwachsenen das? Weil es mit den digitalen Welten, erfahren wir immer wieder, ist überhaupt nichts, was die Erwachsenen mal in die Wiege gelegt bekommen haben oder in der Schule gelernt hätten oder vielleicht auch nicht unbedingt im Studium gelernt haben. Aber fangen wir mal am Anfang an. Also was sind die digitalen Lernwelten?
Die digitalen Lernwelten sind ein Lernraum für die Schülerinnen und Schüler, die sie dabei begleitet, selbst organisiert sich Themen zu erarbeiten. Und der Ursprung ist eigentlich ein Projekt, wo es darum ging, wie können wir mehr Erfolg an die Schulen bringen, also mehr Lernerfolg. Und da haben sich Kolleginnen und Kollegen zusammengetan und haben in ihrer Arbeitszeit, aber auch in Projektzeit, die sie wirklich bekommen haben dafür, die ersten Prototypen entwickelt. Und die dann getestet, evaluiert, dem kleineren Projektteilnehmenden vorgestellt, geteilt. Und das hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass wirklich an der Schule, wo dieses Ursprungsteam war, in allen Jahrgangsstufen diese digitalen Lernwelten eingesetzt werden und aber mittlerweile auch auf Stadtebene übers Medienzentrum verteilt werden. Das heißt, jeder kann es nutzen, der da Zugriff hat.
Das klingt ja danach, als hätten die Erwachsenen, die daran beteiligt waren, also ich sage jetzt die Erwachsenen, die Lehrkräfte und vielleicht noch Menschen, die sie unterstützt haben, meine ich damit, ja 3 Herausforderungen gleichzeitig gehabt. Die mussten es mit den digitalen Medien lernen, auch die pädagogische Neuausrichtung, die mit ihrer Strategie vielleicht auch verbunden habt. Mhm. Und dann ja noch diesen Entwicklungsprozess, der ja für Schulen auch gar nicht so einfach ist, weil Schulen ja im letzten Jahrhundert eigentlich irgendwie geübteren waren, Anweisungen umzusetzen. Das heißt, sie müssen jetzt irgendwie Technik lernen, Pädagogik und Wandel gestalten gleichzeitig. Kannst du beschreiben, wie das auf deren Lernebene passiert ist? Also wie haben die das selber gelernt?
Das war viel im gemeinsamen Tun. Also der Vorteil ist eben, dass diese Projektgruppe von mir auch begleitet wurde. Und wir haben immer geguckt, wo ist jetzt gerade ihr Stand? Wo können sie sich relativ schnell hinentwickeln? Was merken sie auch im Zusammenspiel mit den Schülerinnen und Schülern, was sie brauchen? Also die haben auch ganz viel die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler eingearbeitet. Und wir haben immer geguckt, wo brauchen sie jetzt wirklich Unterstützung auf dieser technischen Ebene, um nicht in so einen digitalen Stress auch zu geraten? Wo lassen wir auch Dinge erstmal analog, um sie dann in einem nächsten Schritt ins Digitale zu übertragen? Und ja, vor allem das positive Feedback der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Kolleginnen und Kollegen, die dann Nutznießende waren von den fertigen Lernwelten, hat sie natürlich dann umso mehr motiviert, sich da weiterzuentwickeln. Und wie du schon auch gesagt hast, das verändert natürlich auch die Haltung oder die Art und Weise, wie die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern agieren. Das heißt, da war natürlich auch immer so begleitend Fortbildung dabei zum Thema Lerncoaching, um da eben auch eine gewisse Haltungsänderung zu begleiten. Die kann man natürlich nicht von heute auf morgen erlernen und umsetzen, aber das ist ein Prozess.
Von welchen Zeiträumen und welcher Häufigkeit reden wir da? Also wie lange haben die gearbeitet und wie oft habt ihr euch getroffen?
Also das Projekt, das wir Schule Vision 2040 komplett sozusagen den Startschuss gegeben haben, war 2024 und das Vorprojekt in dem Fall hat 2020, 2021 gestartet, also es lief 3 Jahre und wir hatten feste Termine, so 4-5 im Jahr, waren aber dadurch, dass wir ja alle durch die Ortsnähe nicht so weit voneinander entfernt sind, gibt es natürlich auch immer Themen, die mal per Zuruf geklärt werden.
Und alle, die beteiligt waren, waren freiwillig dabei?
Ja.
Was würdest du daran schließen, was man so für restlichen Bereich der Schule vielleicht ableiten könnte, wie Fortbildung oder wie Schulentwicklung gestaltet werden kann? Ist es vielleicht dass es nicht
trotzdem so viel verhandelt gleichzeitig war, sondern tatsächlich teilweise auch vielleicht deswegen, dass es gut geklappt hat mit großer Veränderung?
Also die Veränderung hat vor allem gut geklappt, weil dieses Team sich auf verschiedenen Ebenen natürlich gut versteht. Also die haben vorher schon in ihren Fachschaften zusammengearbeitet, haben dann die Funken auch sprühen lassen im Kollegium. Dann sind noch mehr Mitarbeitende dazugekommen und haben das so verteilt. Und es ist aber immer so, dass man wirklich merkt, die haben einen Spirit und die sind eine Gruppe und die tragen das auch. Das merkt man auch in anderen Projekten, wo manchmal Teilnehmende so zusammengewürfelt werden, die sich vielleicht auch nicht immer so grün sind. Da muss natürlich auch von unserer Seite als Begleitende viel mehr daran dann mitgearbeitet werden, dass die erstmal ein Team werden, um dann das starten zu können, als wenn ich ein Team habe, die schon einfach auf so verschiedenen Ebenen matchen.
Gibt es noch was, was du sagst in diesem kurzen Gespräch? Kannst du das noch mit uns teilen, was vielleicht für andere Teile, sagen wir zumindest mal von Deutschland, außerhalb von Nürnberg interessant sein können, was man daraus lernen kann?
Mutig sein. Also wir sagen immer, der Fehler ist da und wird gemacht und wir lernen alle daraus. Und diese Angst, was falsch zu entscheiden, die muss man überwinden und sich Dinge trauen. Und das haben wir gemacht mit unserer Vision, weil die ist schon mutig, wenn wir überlegen, dass wir irgendwie fast 1700 Lehrkräfte versuchen, in diesem Prozess mitzunehmen. Aber wir trauen uns das weiter und hoffen, dass wir dann die nächsten Jahre in den verschiedenen Einzelprojekten, die wir auch da haben, viele tolle Ergebnisse sehen werden. Also ich bin davon überzeugt.
Dann ganz herzlichen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und die Einblicke. Und alles Gute auf dem weiteren Weg ins Jahr 2040. Grüße nach Bayern.
Danke.
Direkt nach dem Gespräch habe ich dann gelernt, was ich falsch gemacht habe. Denn ich hätte am Ende, wenn ich mit Julia Turner in Nürnberg spreche, nicht sagen dürfen Grüße nach Bayern, sondern korrekterweise Grüße nach Mittelfranken. Also ich entschuldige mich, korrigiere das hiermit und sende nochmal nachträglich an Julia Turner und Nürnberg herzliche Grüße nach Mittelfranken. Bevor wir diese Sendung heute beenden, möchte ich ein bisschen spoilern, aber nur ein ganz kleines bisschen. Denn jetzt bei der Produktion dieser Aufnahme, das heißt bei Folge 4 von Staffel 2, arbeiten wir natürlich am Hintergrund schon an den Folgen 5 und 6 und 7 und sogar 8 von unserer zweiten Staffel Welle Lernen Digital. Und dafür wollen wir ein bisschen etwas anderes machen, nämlich losfahren. Wir verlassen das gemütliche Studio oder teilweise auch unsere Online-Aufnahmeräume und fahren in verschiedene Bundesländer. Ich verrate mal noch nicht, wohin es geht, aber es wird sehr breit gestreut sein. Und dann werden wir die Podcast-Aufnahmen dort vor Ort machen, in den Bundesländern, in den entsprechenden Landesinstituten, mit Menschen aus diesen Landesinstituten und damit sichtbar bzw. hörbar machen, was jeweils vor Ort geschieht. Ich freue mich schon enorm auf diese Reisen in die verschiedenen Bundesländer und ihr könnt euch hoffentlich jetzt schon freuen auf die nächste Folge, die dann diese ersten Inhalte schon enthalten wird. Also es lohnt sich, unserem Podcast vielleicht auch mit einem Abonnement treu zu bleiben. Insgesamt, wenn ihr euch mehr für die Arbeit des Kompetenzverbunds interessiert, ihr bekommt regelmäßig Updates per E-Mail, wenn ihr unseren Newsletter abonniert oder wenn ihr uns als Lernpunkt Digital folgt bei LinkedIn oder YouTube oder Instagram. Mein Name ist Joram Busmeerholz, der Podcast heißt Welle Lernen Digital und den gibt es jeden Monat neu. Bis zum nächsten Mal.